Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food Startup Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit und Fröhlich Küche und unserer Welt. Der Welt der Food Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts. Es wird im Aus dem FF Podcast fast schon zur guten Tradition, dass ich Gäste auf irgendeiner Dachterrasse empfange. Der letzte Gast, Diana, die habe ich auf Mallorca treffen dürfen und dort auf ihrer Dachterrasse. Heute sind wir auf unserer Dachterrasse, der Dachterrasse des Fit und Fröhlich. Und ich darf ganz recht herzlich im Aus dem FF-Podcast begrüßen, den Tim Ruhoff. Hi Tim.
Hi, vielen Dank für deine Einladung.
Ja, ich habe zu danken, denn heute, und das hatte ich in der letzten Folge ja schon angekündigt, soll es um deine Erfahrungen mit dem Fit und Fröhlich gehen. Und das ist nicht selbstverständlich, dass sich jemand die Zeit nimmt, um letztendlich eine Referenz zu geben. Ne? Also mal zu erzählen, hey, wie lief das Thema Sporternährung und Ernährungsberatung mit dem Fit und Fröhlich ab. Man muss ja jetzt auch sagen, und das lief ganz organisch, dieses Thema Ernährungsberatung und Sporternährung ist ja was, woher ich komme und was auch meine absolute Leidenschaft und Passion ist. Aber als Unternehmer muss ich natürlich auch fragen, wo liegt für uns das Geld auf der Straße? Und das liegt aktuell tatsächlich eher im Bereich des Caterings. Und das macht mir ja auch unfassbar viel Spaß und das ist mega cool, aber da ist natürlich, also hat das Thema Sporternährung und Ernährungsberatung in den letzten Monaten deutlich gelitten und umso mehr freut es mich, dass wir heute wieder so ein bisschen zurückkommen zu meinen Wurzeln und darüber sprechen, wo ich ja eigentlich herkomme und wir mal ein bisschen darüber quatschen, wie wir dich gemeinsam auf einen Marathon, zwei Marathons vorbereiten durften. Und gehen da heute mal ganz intensiv darauf ein, wie lief die Zusammenarbeit, auf was haben wir geachtet, welche Erfahrungswerte hast du für dich mitgenommen und natürlich auch am Ende des Tages die Frage gestellt, wie liefen deine Wettkämpfe ab. Das ist mal der Fahrplan für heute. Jetzt aber, wie bei allen Gästen des Aus dem FF-Podcast, zu dir und der Frage, was konntest du in der vergangenen Woche aus dem FF?
Ja, die vergangene Woche war tatsächlich ziemlich turbulent, aber ich würde sagen, was ich zumindest wieder ansatzweise aus dem FF kann, ist, dass ich in meine Morgenroutine wieder gefunden habe, wo ich sehr dankbar für bin. Also das ist bei mir so das Klassische, ich bin ein Frühaufsteher und dann das Meditieren, was ich da für mich entdeckt habe, um einfach morgens da auch nochmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, Zeit für mich zu haben, ein bisschen auch zu reflektieren. Und nicht morgens gleich aufstehe, wahrscheinlich mich auch noch vom Handy wecken lasse, direkt in die Nachrichten gucke und dann eigentlich auf der Arbeit gestresst ankomme, obwohl ich bis dato mit niemandem bisher gesprochen habe. Ja. So habe ich ein bisschen meine Morgenroutine damals entwickelt mit Meditieren und muss sagen, das tut mir unheimlich gut und starte da ganz gern so in den Tag.
Kann ich super gut nachvollziehen. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass man aus seiner Routine herausgerät. Welche Faktoren führen dazu, dass du aus deiner Routine rausgerätst, wenn du sagst, du hast wieder hingefunden zu deiner Routine?
Ah, das sind ganz, ganz alltägliche Dinge, familiär oder es kommt, man muss einfach seinen Fokus mal auf andere Dinge setzen, wo andere Sachen dann auch mal wichtiger sind und dann ist es, finde ich, okay, wenn man aus Routinen auch mal ausbricht und dann sich bewusst Zeit zum Beispiel dann für die Familie nimmt und solche Sachen dann einfach auch mal zurückschraubt. Aber das Wichtigere dabei finde ich ja dann, dass man auch wieder zurückfindet dann danach. Ja. Und da wieder in die Routine reinfindet. Ja. Und es waren jetzt turbulente Wochen bei mir, deswegen hat es mit der Morgenroutine einfach eine Zeit lang gar nicht mehr so funktioniert, weil mir einfach dann auch der bisschen längere Schlaf wichtig war morgens. Ja. Aber jetzt bin ich einfach umso glücklicher, dass das morgens wieder klappt. Ja.
Oder sich auch die Frage zu stellen, und das würde ich an der Stelle vielleicht noch ergänzen, ist die Routine, die ich hatte, noch eine Routine, die mir heute auch wieder helfen würde, oder brauche ich vielleicht eine neue Routine? Also bei mir ist es zum Beispiel, und jetzt spiele ich die eine Routine gegen die andere aus, aber beide sind irgendwie für mich hilfreich und beides hat, sage ich jetzt mal so, seine Zeit. Aktuell ist es bei mir morgens eher das Lesen im Bett, weil ich ansonsten merke, ich komme dadurch, dass ich immer so eine gewisse innere Unruhe habe, relativ selten zum Lesen, außer ich bin vielleicht mal 2-3 Tage über ein verlängertes Wochenende, wie jetzt vergangenes, weg und nehme mir dann auch tatsächlich die Zeit, aber ansonsten ist immer irgendwie was zu tun und dann komme ich nicht zum Lesen und jetzt habe ich quasi die morgendliche Stretching-Routine ersetzt durch meine Leseroutine. Jetzt muss ich mich natürlich aber auch fragen, hey, so Thema Beweglichkeit und Stretching, wann baue ich denn das wieder ein? Also ja, alles zu seiner Zeit, aber es ist mega cool, wenn man eine hat, finde ich überhaupt, weil es gibt ja ganz viele, die sich diese Frage, was mache ich eigentlich am Morgen und wie stehe ich auf und wie beginne ich meinen Tag, gar nicht stellen. Von daher ist immer so eine Routine, was einfach schön ist und was einem Struktur im Tag verleiht. Tim, wir fangen immer an mit der Vorstellung der Person, die im Podcast zu Gast ist, und so würde ich jetzt auch mal den Einstieg bei dir machen. Wer bist du? Wo kommst du her? Mein kleinen Schwank aus deiner Kindheit und Jugend. Wie bist du aufgewachsen? Und warum sitzt du heute vor mir als Gast aus dem FF-Podcast?
Ja, ich bin Tim, 32 Jahre alt, Familienpapa, und muss sagen, ich bin jetzt 16 Jahre bei Mercedes gewesen. Habe da jetzt ganz aktuell meinen letzten Arbeitstag gehabt und werde jetzt in die Selbstständigkeit gehen, in die Existenzgründung als Personal Trainer, weil ich im Lauf-Athletik-Bereich da einfach meine Passion gesehen habe und freue mich, dass ich da jetzt in Zukunft richtig aufgehen darf.
Ja. Mega cool. Das heißt, du bist schon immer ein sportlicher Junge gewesen? Oder wie kommst du zum Sport?
Genau, ja. Also ich habe 20 Jahre Fußball hinter mir im kleinen Dorfclub, durfte da im Tor stehen, habe dann auch mal den ein oder anderen Ausflug in einen anderen Verein gemacht, wo auch wir uns schon mal begegnet sind, beim VfL Herrenberg. Oder ein Jahr durfte ich sogar mal einen Ausflug zu den Stuttgarter Kickers machen in der C-Jugend damals. Genau, aber es waren 20 Fußballerjahre, sage ich mal, die ich da hinter mir habe. Und habe jetzt, da müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen, vor 10 Jahren gesundheitlich einfach ein bisschen Probleme bekommen mit Bluthochdruck oder Hypertonie. Letztendlich war dann bei verschiedenen Ärzten, beim Kardiologen, habe mir mein Herz durchchecken lassen, da war alles in Ordnung. War beim Endokrinologen, also alles, was Drüsen, Schilddrüsen angeht, habe das durchchecken lassen. Und man hat nie so wirklich bei mir rausgefunden, woher das kommt. Ja. Genau, und habe dann blutdrucksenkende Medikamente bekommen mit Anfang, Mitte 20. Ja. Und dachte mir irgendwann dann, hey, nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, in dem Alter jetzt das jeden Tag schon einnehmen zu müssen. Ja. Und habe dann einfach mal meinen Lebensstil hinterfragt. Ja? Und da muss man auch dazu sagen, vor 10 Jahren, 12 Jahren, noch ein bisschen Übergewicht gehabt, geraucht, stressige Zeit auf der Arbeit gehabt, nebenberuflich mich noch weitergebildet. Und habe dann einfach an den Punkten mal angesetzt und mein Leben umgekrempelt. Habe da zu Spitzenzeiten fast 97 Kilo gewogen und habe so einfach angefangen mit Sport, mit gesunder Ernährung, das Thema so in den Griff zu kriegen, und muss dann auch sagen, ich nehme seitdem keine Tabletten mehr und habe da auch nie wieder Probleme gehabt. Aber so hat da bei mir dieses Umdenken auch angefangen und bin in der Zeit dann auch zum Laufsport gekommen oder habe das Laufen für mich entdeckt.
Ja. Jetzt, du hattest es ja schon gesagt, wir kennen uns jetzt, also kennen ist ja, ich will nicht sagen übertrieben, wir wussten voneinander, und du hast jetzt gerade gesagt, wir waren auch tatsächlich mal zusammen irgendwie auf einem Spieltag oder so, aber das ist halt, wie du schon sagtest, jetzt bald 20 Jahre her.
Aber nichtsdestotrotz, wir wussten voneinander. Auch als ich die ganze Zeit unterwegs war und dann ein bisschen die Welt entdeckt habe und dann wieder zurückkam und dann kreuzt man natürlich irgendwann wieder die Wege. Jetzt weiß ich, auch ich komme ja vom Fußball und habe dann zum Laufen gefunden. Und das ist bei dir sicherlich auch so, wenn du unsere ehemaligen Fußballerkollegen betrachtest heute, dann kicken die teilweise immer noch in irgendwelchen Dorfvereinen. Also da haben es die wenigsten zum Profi oder höher geschafft. Oder andersrum, zum ambitionierten Amateurfußballer oder Profi. Und der Werdegang vom Fußballer zum Läufer ist zwar einer, der nicht selten vorkommt, aber schon ungewöhnlich. Zumal du ja gesagt hast, du bist Torwart gewesen. Also warum dann gerade das Laufen?
Ja, genau. Und gerade meiner Position geschuldet. Ich war tatsächlich damals derjenige, der es im Training nicht verstanden hat, warum ich als Torhüter mit in den Wald musste. Ja. Hab das absolut nicht leiden können, ja, das Laufen gehen im Training. Ich habe aber während meiner Weiterbildung, die ich ja dann gemacht habe, über einen Arbeitgeber, einfach gemerkt, Fußball geht nicht mehr. Ja. Ja, also ich kann nicht arbeiten, mich nebenberuflich weiterbilden und dann hast du noch 2-3 Trainingseinheiten unter der Woche und wenn wir mal ehrlich sind, der Sonntag auf dem Sportplatz, das sind nicht auch 90 Minuten nur, sondern du bist eigentlich den kompletten Tag unterwegs. Ja. Und habe dann für mich trotzdem irgendwie so einen sportlichen Ausgleich suchen müssen. Ja. Mhm. Und ich fand das Laufen einfach dann spannenderweise doch interessant, weil du brauchst nicht viel Equipment. Du kannst dir selber einfach kurz die Laufschuhe anziehen und dir das auch selber mal einteilen. Ja. Einfach losgehen. Und es macht einfach den Kopf frei, finde ich. Du hast einen stressigen Tag gehabt, du hast viel lernen müssen. Und dann mal die Laufschuhe anziehen, eine halbe Stunde loslaufen, kommst daheim wieder an und fühlst dich einfach richtig frisch wieder. Und
das ist krass, ne? Also diese Gefühlswelten, und korrigier mich, vielleicht erlebst du das anders, diese Gefühlswelten, die man am Anfang des Laufens hat, wo man vielleicht vom Fußball kommt oder anderen Sportarten, und dann nach nur halben Stunde, das ist ja heute für uns beide nicht viel, ne? Also nach nur einer halben Stunde nach Hause kommt und denkst, boah, krass, wie geil war das jetzt? So diesen, auf dem Level, wo wir uns jetzt befinden, oder du bist ja nochmal eine Stufe drüber, würde ich sagen, aktuell zumindest, die sind super schwer zu erreichen, ne? Also dieser Endorphinausstoß, den man da hat.
Absolut. Und auch die Gedanken, die einem da kommen. Dich hat irgendwie den ganzen Tag irgendwas beschäftigt. Du hast die Laufschuhe an und dann kommt dir während dem Laufen die Idee.
Ja.
Also ganz oft so gewesen, ich komme zur Haustüre rein und habe mir erstmal einen Stift und ein Blatt Papier nehmen müssen, dass ich mir das schnell aufschreibe, weil nach dem Duschen ist das safe wieder weg gewesen.
Ja, also bei mir ist es auch ganz oft so, dass ich mich ärgere, dass ich mein Handy beim Laufen nie dabei habe. Ja. So, weil ich denke, oh shit, jetzt könntest du echt was reintippen. So. Spannend. Und wie ging es dann weiter? Also dann bist du gesundheitlich, hast du dich wieder dahin entwickelt, so wie es sein sollte, zu einem gesunden, jungen Menschen. Wie kam es dann vom, ich gehe mal irgendwie vor die Haustür, um den Kopf frei zu kriegen, hin zu, ich mache auch längere Distanzen, ich werde vielleicht kompetitiver und ich mache das Thema Fitness und Sport ja in gewisser Weise auch zu einem Teil meines beruflichen Lebens, in dem du nebenberuflich dann eben als Personal Trainer eingestiegen bist.
Ja, ich habe einen Cousin, der kommt aus München, der hat sich dann damals für den Halbmarathon in München angemeldet und hat einfach mal ganz flapsig gesagt, hey, hast nicht Lust mitzulaufen, jetzt war es ja doch auch schon die letzten Wochen und Monate fleißig, habe ich gesehen, ob ich nicht mitkommen will, habe mich dann auch für den Halbmarathon angemeldet und mich hat das so mitgezogen, also das fängt an am Tag davor, du gehst auf die Messe, holst deine Startunterlagen, schnupperst da schon so ein bisschen in dieses Feeling rein, hast lauter Gleichgesinnte, Verrückte so ein bisschen um dich rum. Ja. Das fand ich schon ziemlich cool, das hat so voll angesteckt.
Wann war das?
Das müsste 2019 gewesen sein. Mhm. Ja. Und der Lauf an sich dann auch, München ist für mich immer noch einer der schönsten Städte in Deutschland. Und dann darfst du da durchlaufen, die Menschenmassen siehst du, die einen anfeuern. Das hat schon sehr imponiert und seitdem bin ich da so ein bisschen drauf hängen geblieben.
Sehr stark. Und mittlerweile ja auch, war es jetzt dein zweiter Marathon?
Nee, ne? Nee, inzwischen bin ich schon bei 6 Marathons, die ich gelaufen bin. Ja.
Sehr gut. Und ja, in gewisser Weise auch mit Ambitionen. Mit Ambitionen, die du verfolgst und auch sehr strukturiert und zielstrebig verfolgst. Jetzt haben wir ja Vielleicht steigen wir da zunächst ein, bevor wir mal zum Thema Sporternährung und auch Trainingsplanung und so kommen. Jetzt hattest du diesen Beginn deiner Personal Trainer Tätigkeit, wie kam das? Also wie hast du gesagt, okay, ich bin selber super sportlich und ich könnte mir das auch vorstellen, meine sportlichen Erfahrungen an andere Menschen weiterzugeben?
Genau so war es letztendlich, ja. Also ich habe dann über meine Blutdruckgeschichte und das Ganze ja dann selber ja rausgefunden, dass ich meinen Lebensstil ändern muss und dass ich mit Anfang, Mitte 20 einfach nicht auf blutdrucksenkende Medikamente angewiesen bin. Und fand es cool, dass ich für mich da einfach einen Weg rausgefunden habe und dann den Weg auch ins Laufen oder in den Ausdauersport wieder gefunden habe. Und dachte dann irgendwann, Mensch, jetzt habe ich es selber geschafft und mir macht es so Spaß. Vielleicht kann ich den einen oder anderen dazu auch motivieren oder so ein bisschen anfeuern, dass er vielleicht da auch den Weg rausfindet. Und habe dann einfach mal nebenberuflich geguckt, was es da für Möglichkeiten gibt. Habe dann auch die Trainer-B-Lizenz gemacht und habe dann auch die ersten Kunden dann mal nebenberuflich gecoacht, die dann gekommen sind und gesagt haben, hey Tim, ich möchte den Hamburg-Marathon laufen und ich möchte mich da mal ein bisschen strukturierter darauf vorbereiten lassen. Könntest du mich da unterstützen? Und das habe ich jetzt die letzten 2 bis 3 Jahre gemacht und hat, muss ich sagen, auch ziemlich viel Spaß gemacht, wo du Leute abholst, die teilweise echt unterirdisch auch trainiert haben, aber ohne denen jetzt einen Vorwurf machen zu wollen, weil sie ja selber nicht besser gewusst haben an der Stelle, ja. Aber da hat es manchmal nur an 2, 3 Stellschrauben gereicht zu drehen und die sind da maximal vorangekommen und das fand ich ultra schön, die dann auch auf dem Weg so zu begleiten und dann auch zu sehen, dass sie erfolgreich waren. Ja.
Sehr cool. Und das Ganze machst du jetzt zu deinem Hauptberuf. Du hast es gerade schon angekündigt. Und bevor ihr jetzt neugierig werdet, also ihr seid wahrscheinlich schon neugierig, kann ich so viel sagen. Wir werden auch zum Thema Einstieg bzw. Ausstieg aus dem Konzern und Einstieg in die Selbstständigkeit und die Personal Trainer Geschichte definitiv nochmal eine Folge-Episode machen, weil das natürlich auch ein super spannendes Thema ist. Haben aber gesagt, wir machen jetzt mal zum Einstieg, reflektieren wir unsere Zusammenarbeit und auch die Art und Weise, wie wir zueinander gekommen sind und werden dann sicher auch nochmal, vielleicht sogar nach deinen ersten Wochen und Monaten der Selbstständigkeit, mal ein kleines Resümee ziehen zu deinen Anfängen als Personal Trainer. Jetzt bist du deine ersten Marathons gelaufen. Gleichzeitig muss man noch sagen, du ernährst dich vegan, was sicherlich auch eine große Besonderheit im Ausdauersport ist. Und du bist ans Fit und Fröhlich geraten. Wie haben wir uns dann eigentlich wieder kennengelernt? Also wie bist du auf uns, aufs Fit und Fröhlich aufmerksam geworden? Das war durch die Gastro, ne? Warst du ab und zu mal zum Essen da?
Genau, ja. Also da war ja auch viel Homeoffice zu der Zeit angesagt, auch bei mir. Und dann sind wir durchaus gern das ein oder andere Mal in der Mittagspause bei dir im Restaurant vorbei und haben das da richtig genossen, da auch mal uns nicht ums Mittagessen kümmern zu müssen und hatten da ziemlich schnell halt auch hochwertig qualitativ ein geiles Mittagessen. Ja.
Genau. Und genau das war ja der Ansatz auch damals zu sagen, wir kommen über die Gastronomie mit Menschen wie dir ins Gespräch, um zu schauen, hey, wo liegen ihre Sorgen, liegen ihre Nöte und vielleicht auch, welche sportlichen Ziele haben sie noch. Und so sind wir zur Zusammenarbeit im Bereich der Sporternährung gekommen. Dein erstes Ziel war der München-Marathon damals, ne?
Genau, also unsere erste Zusammenarbeit war 2023, der München-Marathon. Also ich habe ja meine Trainingspläne davor immer selber geschrieben und dachte, so einen neuen Input von dir letztendlich fände ich einfach auch mal cool, wenn jemand einfach extern, sage ich mal, draufschaut und man, ich glaube auch so ein Stück weit, wenn man es selber über Jahre macht, so in seinem Tunnel gefangen ist und seine Strukturen hat und da vielleicht auch wenig so nach links und rechts guckt. Und das wollte ich 2023 einfach mal probieren. Zumal von dir ja auch noch der Input mit der Sporternährung dann kam, wo ich bis dahin einfach auch noch völlig blank war.
Ja. Wo standest du damals so im Hinblick auf, also Ernährung hatten wir schon gesagt, hey, du hast dich irgendwie beschäftigt damit, was was in deinen Körper gelangt und was du letztendlich isst, bist ja dann auch über diesen Weg und auch über die Gesundheitsschiene zum Thema pflanzliche Ernährung gekommen. An welcher Stelle standest du damals im Bereich der Sporternährung? Also hast du besonderen Augenmerk auf die Mahlzeiten rund um dein Training genommen? Hast du eine Supplement-Routine gehabt? Hol uns da mal ab.
Mhm. 2023 gab es noch gar keine großen Routinen, die ich damals hatte in der Sporternährung. Das fing mal an mit, ich habe mir Gels mitgenommen zu längeren Läufen oder zu intensiveren Einheiten, ja. Aber einfach mit wenig Know-how noch im Hintergrund. Ja? Du hast dann hinten drauf gesehen, wie viele Carbs jetzt mit drin sind. Hast dich mal im Internet so ein bisschen schlau gemacht, was man so ungefähr in der Stunde vielleicht einnehmen kann. Aber das waren so meine Anfänge, wo ich so ein bisschen mal experimentiert habe. Wo ich auch schon ein bisschen auf die Schnauze gefallen bin mit, dass ich tatsächlich bei einem Marathon mal auch Magenprobleme hatte. Also im letzten Drittel komplett eingebrochen, Magenkrämpfe gehabt. Ja, also da echt sehr, sehr unerfahren war. Aber ich bin so klassisch mit einem Gel oder so mal eingestiegen, weil man mal gehört hat, oh, du solltest vielleicht während der Einheit dich auch schon irgendwie versorgen. Genau, ja, das war so mein Einstieg.
Zwei Sachen kann ich dazu sagen. Also ganz oft ist es so, dass Menschen an mich herantreten, weil sie negative Erfahrungen gemacht haben, sei es im Training oder im Wettkampf. Cool ist es eigentlich immer, wenn sie die im Training gemacht haben und noch bevor dem Wettkampf. Meistens ist es aber so, dass sie irgendeinen Wettkampf verhauen haben, das Gefühl haben, keine Energie mehr zu haben, gekrampft haben, auf dem Dixie gelandet sind, weil sie vielleicht schon in der Fueling-Phase davor irgendwelche Fehler gemacht haben oder während des Wettkampfes nicht berücksichtigt haben, was sie zu sich nehmen, weil sie es im Training vielleicht davor nicht getestet haben. Und dann ist es natürlich super bitter, wenn du eine Vorbereitung über 8 bis 12 Wochen gemacht hast und dann am Tag X halt aufgrund einer falschen Ernährungsweise diesen Wettkampf verhaust. Und Punkt Nummer 2, und das ist jetzt gleichzeitig auch eine Frage an dich. In den allermeisten Fällen kommen Menschen dann zu mir und ich spreche mit ihnen über das, was sie bislang gemacht haben und stelle fest, sie underfuelen eigentlich, als dass sie überfuelen. Wie war das bei dir? Also würdest du sagen, du hast tendenziell eher auch im Wettkampf und im Training zu wenig gegessen oder einfach nur das Falsche?
Das Falsche würde ich nicht mal unbedingt sagen, aber eher zu wenig, ja. Und was ich 2023 schon so ein bisschen gelernt habe und jetzt in der Zusammenarbeit dieses Jahr, wo wir nachher sicherlich noch drauf kommen, noch mehr gelernt habe, ist, es gehört zu einer Trainingseinheit einfach mehr dazu, gerade in der Marathonvorbereitung, wie nur die Einheit durchziehen, sondern du hast davor eine Phase, wo du dich ernährungstechnisch drauf vorbereiten kannst oder auch dein Fueling, das fängt auch an mit der Hydration und allem, dass du einfach da deinen Körper so ausgestattet hast, dass er für die Einheit präpariert ist, aber halt auch nach der Einheit, und das fand ich noch viel spannender, die Nachversorgung einfach strikter auch noch machst. Ja. Mhm. Also wie oft bin ich gerade 2023 nach einem Long Run sonntags tot auf dem Sofa gelegen oder hab dann 2-3 Stunden später einen riesen Schädel bekommen, ja, und dachte, was ist jetzt los? Mhm. Ja, also direkt nach dem Laufen gar nicht, aber du hast dann so 2-3 Stunden später verzögert gemerkt, dir brummt der Schädel und bist total ausgelaugt. Mhm. Ja, im Nachhinein ist mir jetzt deutlich schlauer, ja. Wenn ich die Einheit optimaler nachversorgt hätte, wäre das nie passiert.
Ja, ja, klar, ja. Der Körper rächt sich dann schon immer und gibt sehr deutliche Zeichen, was ihm dann fehlt, beziehungsweise was man vielleicht unterlassen hat und was man eben nicht gemacht hat in dem Moment, ist schon sehr krass. Was war in dem Hinblick, vielleicht jetzt fangen wir mal mit 2023 an, so dein größter Aha-Moment? Also war das vielleicht so tatsächlich so, oh krass, ich underfuel, also ich nehme während den Einheiten viel zu wenig zu mir, oder war es dieses Vorbereiten, Nachbereiten oder was ganz anderes?
Ich glaube, 2023 war es einfach mal so diesen Einstieg auch in die Sporternährung zu bekommen bei mir. Ja, ich habe mich da bis dahin noch gar nicht mit beschäftigt. Und das war so mein größter Aha-Effekt, dass es da einfach auch noch Kniffs und Tricks gibt oder dass es einfach enorm wichtig ist, nicht nur zu trainieren, sondern dich halt auch richtig zu versorgen in den Einheiten, ja. Und du hast ja damals genannt, die Sporternährung oder die Basic-Sporternährung war das ja bei mir, die wir da angegangen sind. Und das war schon mein größter Aha-Effekt, sage ich mal, 2023 dann. Ja.
Ich finde es auch, und das hast du gerade schon gesagt, Sporternährung, die Frage ist ja eigentlich, was unterscheidet die Alltagsernährung von der Sporternährung? Und da könnte man ganz viele Aspekte sagen. Einen will ich jetzt herausgreifen, und das ist das, was ich finde, teilweise die Sporternährung auch sehr komplex macht, ist das richtige Timing. Wir hatten schon darüber gesprochen. Und wir sind ja beide auch öfter mal bei der Running Crew auf der Bahn beispielsweise. Da ist halt einfach ein fixer Trainingstermin, und den legt nicht mal die Running Crew selber fest, sondern das ist halt angelehnt an die öffentlichen Trainingszeiten auf so einer Bahn, ne? Jetzt können wir ja sagen, okay, das ist Dienstag 19.15 Uhr und ich kann mich an eine Konversation erinnern, die wir hatten, und die Frage, hey, wie mache ich das eigentlich an dem Tag? Also Dienstag hast du ja 3 Mahlzeiten mindestens, so Frühstück, Mittag, Abend. Wie verteilst du die, wenn du 19.15 Uhr eine Trainingseinheit hast, bei der du Intervalle läufst und du weißt, okay, das könnte hart werden? Wie machst du das? Weil du hattest ja eigentlich 2 Herangehensweisen. Du könntest sagen, okay, ich frühstücke halt wie immer um 7, dann habe ich Mittagessen um 12 und dann müsste ich ja eigentlich, weil der Zeitraum von 12 bis um 19 Uhr halt noch schon sehr, sehr lang ist, ja eigentlich super früh Abendessen, also um 16:30 so optimalerweise, damit du um 17 Uhr fertig bist mit dem Abendessen, damit du um 19 Uhr richtig laufen kannst. Oder du könntest sagen, hey, ich verlage alles super spät nach hinten, also super spätes Frühstück vielleicht um 10, Mittagessen um 3 oder um 3:30, so damit du noch eine Zeit hast zu verdauen bis zur Einheit. Dann solltest du vielleicht kurz vor der Einheit nochmal einen kleinen Energieboost zu dir nehmen, während der Einheit fühlen und danach direkt verpflegen, also am besten noch an der Bahn irgendwie Shake trinken und dann zu Hause nochmal Abendessen. Das sind ja die krassesten Fragen, die man sich in meinen Augen eigentlich bei so einer Sporternährung auch stellen muss, das Timing. Und das macht es auch komplex, oder wie siehst du das?
Kann ich absolut genau so unterstreichen. Und dienstags das Intervalltraining war in der Hinsicht echt mein Endgegner. Ja. Also du kannst viele Einheiten gut planen, deine Dauerläufe, deinen Long Run, aber diese Intervalleinheit, wie du sagst, die ist einfach 19.15 Uhr, da ist die Bahn und da ist das Training. Und drumherum musst du einfach gucken, wie du deine Ernährung legst. Jetzt ist es bei mir so, ich stehe morgens um 5, also relativ früh auf. Das heißt, ein spätes Frühstück um 10, 10.30 Uhr kommt für mich eigentlich schon wenig in Frage, weil das einfach zu lang ist für mich. Ja. Deswegen ist mir das Frühstück morgens schon auch wichtig gewesen. Dann warst du auf der Arbeit, da hast du ja auch irgendwo deine begrenzte Mittagspause, wo du mittags essen kannst, zwischen 12 und 1. Das heißt, da musst du schon auch gucken, dass du was isst. Und dann wird es eben spannend. Nach der Mittagspause, wie versorgst du dich noch bis zur Einheit um 19.15 Uhr? Ja. Und da habe ich ja dich dann auch mal kontaktiert, so hey, das ist gerade mein absoluter Endgegner, wie gehe ich das denn an? Ich habe es so gelöst, indem ich da einfach mir kleinere Zwischenmahlzeiten einfach noch eingeschoben habe. Das sind also banale Sachen wie einen Riegel mal noch gegessen oder einfach schnell verdauliche Kohlenhydrate wie eine Reiswaffel mit einer Banane oder sowas, dass du einfach so noch dich ein bisschen versorgt hast, aber keinen vollen Magen hast und keinen aufgeblähten. Und da eben auch gucken, dass man keine Ballaststoffe zu sich nimmt, weil man das dann in der Regel dann abends bereut auf der Bahn. Ja.
Lass mich da schnell einhaken, und das ist ja der nächste Punkt. Also wir haben jetzt Punkt Nummer 1, so das Nährstofftiming, also die Mahlzeiten und Nährstofftiming. Frühstück, Mittag, Abend, wenn du halt abends trainieren möchtest. Jetzt kommt ja gleichzeitig noch dazu, du musst ja nicht nur Gedanken machen darüber, wann isst du, sondern auch was isst du, weil ja auch genau das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und wenn du dann halt Mittag in der Kantine ja in deinem Fall dann auch oft bist, so dann ist es halt schwierig, Mittag vor einer anspruchsvollen Intervalleinheit noch irgendwie Linsen mit Spätzle zu essen, weil Hülsenfrüchte halt irgendwie kritisch sind vor so einer ja, sehr zehrenden und körperlich anstrengenden Einheit. Also Punkt Nummer zwei, und das ist cool, dass du das jetzt auch direkt ansprichst, weil das sind ja Dinge, die aus diesem Coaching herausgegangen sind, dass du das jetzt schon verinnerlicht hast und sagst, hey, es ist nicht nur wichtig, wann, sondern auch was.
Absolut, ja. Und da macht man auch seine Erfahrungen mit, ja. Hülsenfrüchte, das vergisst man vielleicht dann mittags, aber auf der Bahn merkst du es dann
abends. Da erinnerst du dich dann wieder dran.
Und du musst dann dich da irgendwie durchkämpfen, ja. Also genau, es ist zum einen das Timing und vor allem, was esse ich wann am Tag, ja. Und also im Mittelpunkt vom Tag steht für mich einfach immer die Trainingseinheit und dann wird eben geguckt, wie plane ich meine Ernährung bestmöglich einfach außenrum.
Ja. Ja. Jetzt hatte ich schon gesagt, wir haben bei dir die Besonderheit, du bist ein vegan lebender Athlet, und ein großer Bestandteil von vegan lebenden Menschen sind natürlich auch die Hülsenfrüchte. Vielleicht, und das finde ich jetzt persönlich natürlich interessant, ein bisschen weiß ich ja schon was, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich richtig interessant. Wie hast du das gelöst? Also was ist so dein Go-To-Essen? Was sind so deine Snacks? Wie hast du diese Besonderheiten von wenig Ballaststoffe vor einem Training mit welcher Mahlzeit gelöst?
Boah, also da gibt es für mich gar nicht so einen goldenen Weg, würde ich sagen. Also ich habe da jetzt nicht die eine spezielle Mahlzeit oder genau dieses Gericht muss ich vor dem Intervalltraining essen, das ist perfekt.
Weil da weißt du ja, die Läufer sind auch sehr ritualisiert. Also die sagen eigentlich schon so, hey, vor einem Lauf geht für mich eigentlich nur die und die Mahlzeit.
Ja, ja, so ist es. Aber bei mir ist es eher so ein Austesten und Ausprobieren gewesen und teste da auch bis heute noch. Ja? Also das ist für mich immer noch ein Ausprobieren, was haut für mich am meisten hin. Wo habe ich vielleicht Probleme dann?
Okay, Leute, also wir wurden hier kurz von einer kleinen Besucherführung unterbrochen. Wir waren stehen geblieben, Tim, bei der Frage vor Einheiten. Also du achtest darauf, hey, weniger Ballaststoffe vor intensiven Einheiten. Du achtest darauf auf den Zeitpunkt. Was sind so die Probleme und wie hast du es gelöst? Wir haben schon festgestellt, du hast jetzt kein so klassisches Go-To-Essen, aber was hat dir vielleicht während der Vorbereitung, was sind so ein, zwei Meals, die dir während der Vorbereitung geholfen haben?
Also wenn es gerade Trainingseinheiten waren, die Richtung Abend gegangen sind und ich dann einfach auch so ein bisschen mal Zeit überbrücken musste, dann sind es einfach mal ein Riegel oder eine Banane, die bei mir hilft und wo ich auch keine Probleme kriege. Das sind so meine Go-To-Tipps, die ich in der Hinsicht habe. Sonst am Wochenende gucke ich in der Regel schon, dass ich vormittags laufen gehe, weil ich eher der Vormittagsläufer bin und da auch tatsächlich teilweise nüchtern losgehe. Habe da keine Probleme. Also ich glaube, da gibt es auch solche und solche Läufer. Ja. Ich kenne viele, die sagen, ohne Frühstück kann ich nicht aus dem Haus gehen. Ja. Ich habe da tatsächlich keine Probleme und löst es bei einem längeren Lauf dann halt damit, dass ich meine Gels oder sowas dann einfach mit dabei habe und mich unterwegs verpflege.
Ja. Das wollte ich gerade sagen. Also dann ist natürlich das nüchtern Loslaufen das eine, aber du hast natürlich dann auch Verpflegung dabei, was dann bedeutet, du machst deinen Longrun logischerweise nicht komplett nüchtern und kommst dann nach Hause und frühstückst, sondern die entsprechende Menge an Kohlenhydraten wird dann während des Laufes eben zugeführt. Und im Vorfeld des Longruns hast du ja Samstagabend wahrscheinlich auch nochmal irgendwie mit einer guten Portion Kohlenhydrate deine Speicher erstmal vorgefüllt, sodass du da nicht komplett lost und leer losläufst. Vegane Ernährung im Ausdauersport bringt erfahrungsgemäß natürlich auch die ein oder andere Hürde mit sich, jetzt im Hinblick auf kritische Nährstoffe. Wie hast du das gelöst oder wie haben wir das zusammen gelöst? Beziehungsweise du hast mir auch mal eine Nachricht geschrieben, so hey, hab jetzt Blutwerte, so Eisen ist ein Thema, wo ich gesagt habe, eigentlich, das überrascht mich null. Wie hast du das im Hinblick auf die kritischen Nährstoffe einer veganen Sporternährung oder eines veganen Ausdauersportlers gelöst?
Genau, also du hast ja eigentlich schon vorweggenommen mit dem Blutbild. Also die Klassiker sind ja so Omega-3, Vitamin B12, allgemein Protein, der Proteinbedarf, das Eisen. Das sind so die kritischen Nährstoffe in der veganen Ernährung. Aber um da nicht einfach blind ranzugehen und das einfach alles zu supplementieren, haben wir das Blutbild gemacht, um einfach zu gucken, wo habe ich denn tatsächlich ein Defizit? Ja, wo müssen wir spezifisch ansetzen? Und genau, sind es so eben angegangen. Und jetzt gerade auch in der Vorbereitung auf den Gardasee-Marathon, wo wir ja jetzt unsere zweite Zusammenarbeit dieses Jahr hatten, war es das Eisen, wo bei mir relativ niedrig war, wo wir jetzt supplementiert haben. Und dann eben über Omega-3, Vitamin B12 haben wir auch geguckt, dass ich da abgedeckt bin. Und eben auch der Proteinbedarf, ja, wo eben, ja, wo ich jetzt auch in der Vorbereitung immer mehr gelernt habe, unheimlich wichtig ist, weil Proteine ja für unseren Muskelschutz oder den Muskelaufbau verantwortlich sind und das einfach unheimlich wichtig ist. Du setzt im Training deiner Muskulatur ständig Reize und in einer Marathonvorbereitung über 12 Wochen mit 6 Einheiten die Woche einfach setze dein Körper ja schon fast in einen Ausnahmezustand, ja. Und da ist es einfach unheimlich wichtig, dass ich mich da auch, was die Proteine angeht, vernünftig versorgt habe. Ja.
Und gerade auch im Ausdauersport, also ich höre immer wieder die Mehr, so im Ausdauersport brauchst du nicht so viel Protein, sondern es sind eigentlich nur die Pumper und Kraftsportler, die diesen hohen Proteinbedarf haben. Genau das Gegenteil ist eigentlich richtig. Also ein Ausdauersportler, der viel Belastung und viel von seinen passiven Strukturen viel abfordert, also Knochen, Bänder, Gelenke, Sehnen, all die Strukturen, die aus Aminosäuren bestehen und deren Bausteine eben Aminosäuren sind, die sind eigentlich viel größeren, ja, Belastungen ausgesetzt als jetzt im Kraftsport, was nicht heißen soll, dass die Kraftsportler kein Protein benötigen. Das bedeutet nur, dass Ausdauersportler gerade im Laufsport definitiv nicht weniger benötigen als Kraftsportler. Also wir sprechen da ja immer von dem Zielbereich so 1,6 bis 2,0 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wie hast du das gelöst?
Ja, also ich habe im Allgemeinen gucke ich in der Ernährung eben drauf, dass ich es über die Ernährung relativ gut abgedeckt kriege. Dass ich da einfach die klassischen pflanzlichen Proteine sind ja eben Hülsenfrüchte, dass ich über Linsen, Bohnen gucke, dass ich das einfach in meine Ernährung integriere. Und dann, wir haben es ja vorher auch schon angesprochen, die Vorbereitung oder eher die Nachversorgung von Trainingseinheiten, dass ich das da über Proteinshakes eben immer abdecke und gucke, dass ich da mich so eben nachversorge nach der Einheit. Ja. Mhm.
Wir haben in unserer Ernährungsempfehlung für vegane Sporternährung oder für vegane Athleten ein Proteinpulver als Empfehlung. Bist du dem gefolgt oder hast du da vielleicht einen ganz eigenen coolen Shake, den du als Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch droppen kannst? Welches Produkt hast du zurückgegriffen? Denn ich kann sagen, und unser Partner ist ja Ultrasports, also wenn es um das Thema Sporternährung geht, aber vegane Proteinshakes sind da leider nicht im Portfolio, also müssen wir auf andere Marken zurückgreifen und empfehlen auch aktiv die eine oder andere Marke, bei denen unsere Athleten gute Erfahrungen gemacht haben. Deshalb bin ich jetzt auf deine Erfahrungen sehr gespannt.
Mhm. Du hast mir tatsächlich ein Proteinpulver empfohlen. Du musst mir selber nur bei der Marke nochmal kurz...
Wetain, ne? War es Wetain?
Wetain, genau. Ja. Die habe ich mal jetzt ausprobiert in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich glaube, das erste war Schoko oder so. Mhm. Das fand ich ziemlich cool. Das zweite war jetzt Vanille. Da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von der Geschmacksrichtung. Aber das Schoko, das war ziemlich geil. Und das habe ich jetzt auch in der Vorbereitung jetzt auf den Gardasee
Marathon. Ist auch mehr Komponentenprotein. Reis, Soja, Erbse ist ja in aller Regel drin. Und dann hat man vielleicht noch den einen oder anderen Exot, aber halt alles pflanzliche Proteinquellen.
Ja.
Gab es sonstige, also jetzt in der Vorbereitung, 12 Wochen hast du ja gemacht. Wir haben dann am Anfang auch noch besprochen, hey, machen wir vielleicht Trainingsplanung auch noch irgendwie übers Fit und Fröhlich. Aber ich habe gesagt, hey du, ich würde mich in Zukunft ganz gerne einfach noch stärker fokussieren auf das Thema Ernährung und Sporternährung. Und ich weiß da jemanden, auch ein Gast aus unserem Podcast bereits, die das super gut macht, nämlich Marika. Und dem Rat bist du ja dann auch gefolgt, hast mit der Running Crew trainiert. Wir sind dienstags oft auf der Bahn zusammen gewesen. gab es in den 12 Wochen der Vorbereitung, und ich kenne das selber, du hast sonntags deine Long Runs, dann hast du die anderen 5 Einheiten, also du hast ja schon ein richtig krasses Volumen da drin, und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann gar nicht so viel essen, wie ich essen müsste, um dieser Belastung Herr zu werden und auch meinem Körper so viel an Energie zu geben, wie ich ihm geben müsste. Gab es das bei dir auch? Oder hast du gesagt, jetzt auch so in der 2. Vorbereitung lief alles super smooth und habe eigentlich gar keine Probleme gehabt?
Ja, ich habe mir tatsächlich eine App zur Hand genommen in den 12 Wochen und habe meine Kalorien und meine Ernährung einfach so ein bisschen getrackt. Ja. Zum einen ist es in der veganen Ernährung ja so, dass man einfach auch gucken muss, dass man auf seinen Proteinbedarf kommt, und das wollte ich da einfach so ein bisschen mal auf dem Schirm haben, dass ich es auch dokumentiert habe, und zum anderen eben auch die Menge, ja, und habe das so, finde ich, ganz gut im Griff gehabt, und man war oft auch dann überrascht, wie viel man eigentlich noch im Defizit ist.
Ja, ja, ne?
und das wieder vernünftig reinholt, ja, also gerade nach einem Long Run oder so, da müsst ihr schon ordentlich wieder essen, ja, dass schon, du dein Defizit ausgeglichen hast.
Das ist schon crazy. Ja. Magst du über deine Ziele zu den beiden Marathons sprechen, wo wir zusammengearbeitet haben?
Ja, gerne.
Erzähl mal ein bisschen.
Also 2023 war einfach eine neue Bestzeit laufen. Ich bin 2023 auch im Frühjahr schon den Gardasee-Marathon gelaufen. Mhm. In der Regel laufe ich immer einen im Frühjahr, einen im Herbst. Mhm. Und damals dachte ich, den München-Marathon, den kenne ich schon. Da gehe ich mal auf Bestzeit, da kenne ich die Messe, du kennst dich mit den Strukturen da aus, also ich kann schon viel da außenrum ausblenden und mich wirklich aufs Rennen fokussieren, weil ich die Strecke auch kenne. Den Gardasee-Marathon 2023 habe ich ausgewählt, einfach aus von der Landschaft her, der ist ultra schön, wir sind dort auch mehrmals im Urlaub. Und habe eben geguckt, im Frühjahr mache ich einfach einen landschaftlich schönen, einen neuen Marathon mal, um da ein bisschen einfach auch mehr zu erleben, mehr zu sehen. Und der in München 2023, der war wirklich, Tim, du kennst alles, du kennst die Strecke, du kennst die Abläufe, jetzt Fokus auf Bestzeit, ja. Und da sind wir ja dann auch die Zusammenarbeit eingegangen. Genau, Ziel war, ich meine, 3 Stunden 20 damals, dass wir uns auf die Fahne geschrieben haben, oder 3 Stunden 15, und habe es ja dann in 3:13:21 geschafft, also habe es sogar noch unterbieten können.
Also
ja,
ich meine auch, es waren 3:15.
Ja. Das wir als Ziel ausgesprochen hatten, ja.
Kann auch sein, dass du gesagt hast, 3:20, und gesagt habe, Junge, 3:15.
Ja, ja. Aber das war da auch schon ziemlich geil, muss ich sagen, weil die letzten Kilometer, bei vielen kommt dann so der klassische Mann mit dem Hammer, wo es die Leute wirklich auch ausnockt. Und das war mein erster Marathon, wo ich behaupten würde, da hat mich nicht der Marathon im Griff gehabt, sondern ich habe ihn das erste Mal im Griff gehabt. Also so nach 30 Kilometern ging es mir immer noch super, nach 35 ging es mir gut. Ich glaube, bei Kilometer 39 oder 40 stand mal meine Frau an der Strecke, mit der habe ich mich kurz unterhalten können. Die war total baff, dass ich da mit ihr noch reden konnte, weil sie das von mir nicht so kannte. Also das sieht man ja auch schon, dass das richtig gut auch in der Vorbereitung geklappt hat.
Und ja, klar, also ich sage mal so, das eine ist natürlich, was machst du ernährungstechnisch, ne? Aber ich bin mir schon dessen bewusst, dass ich nur ein ganz kleiner Teil dessen bin, weil als Athlet musst du halt trotzdem trainieren. Also du kannst dich nicht schnell essen, leider nicht. Und da muss man ja auch sagen, hast du bei beiden Marathons, die ich jetzt mit dir arbeiten durfte, einfach enorm krass durchziehen können und durchgezogen. Also ich denke immer so, ich kenne ja selber die Schmerzen einer Marathonvorbereitung, so, da hast du auch mal irgendwie mentale Lows. Aber bei dir habe ich immer gedacht, der Junge ist straight, der zieht es durch, der guckt nicht links und rechts, sondern macht seine Sachen, ist bei jeder Einheit am Start, macht die auch gut gelaunt, und es ist jetzt nicht irgendwie kriegskrämig. Habe ich mich da in dem Eindruck getäuscht, oder gab es schon nochmal so.
Das ist tatsächlich ein großer Teil meiner DNA, dieses Durchziehen, und ich bin großer Fan von wenn ich von was überzeugt bin, dann gibt es bei mir nur Vollgas, nur 100%. Geil. Also bei mir gibt es nicht, oh, das probieren wir jetzt mal und schauen mal, sondern nee, wenn ich was von was überzeugt bin, dann ziehen wir es auch durch.
Geil.
Das kann aber auch Fluch und Segen zugleich sein.
Kenn ich.
So war es auch letztes Jahr. Letztes Jahr war so mein großes Jahr der Verletzungen, würde ich es mal betiteln. Und zwar hat es angefangen in Vorbereitung auf den Hamburg-Marathon im Frühjahr, wo ich zur Hälfte der Vorbereitung einfach aussteigen musste, weil ich mit einer Sehnenüberreizung im Knie zu kämpfen hatte. Im Nachhinein betrachtet war das einfach, ich glaube, zu viel vorgenommen oder mir, ja, zu viel trainiert, gedacht, ich könnte mehr oder ja, würde mehr schaffen. Das hat mir da wahrscheinlich letztendlich das Genick gebrochen in der Vorbereitung, ja. Dann habe ich es im Oktober nochmal versucht beim Frankfurt-Marathon, habe mich da auch leider nur so semi drauf vorbereiten können, weil das Knie auch wieder rumgezickt hat. Wollte ihn aber dennoch laufen, weil dann im Frühjahr schon Hamburg abgesagt hatte, da eigentlich auch den Frankfurt-Halbmarathon so als Testlauf angepeilt, den habe ich auch absagen müssen. Und im Herbst dachte ich dann, nee, komm, und wenn es keine neue Bestzeit wird, aber ich muss den Frankfurt-Marathon einfach laufen, das für den Kopf, ja, dass mir einfach da wieder gut geht. Ohne Bestzeit, ohne nichts, aber auch dieses Gefühl wieder aufsaugen, die Leute, die Läufer sehen, die Menschenmengen, die einen da motivieren und pushen an der Straßenseite, das habe ich einfach gebraucht, ja. Hab dann aber nach dem Frankfurt-Marathon auch wieder zum Arzt gehen müssen. Dann hat sich herausgestellt, dass ich das Patellaspitzensyndrom habe und habe dann auch über den Winter einfach viel alternativ trainiert. Ja? Also ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt, bin schwimmen gegangen. Mit Stoßwellentherapie haben wir das dann so ein bisschen auch in den Griff gekriegt und war dann doch froh, dass ich zum Beginn der Marathonvorbereitung jetzt zum Jahreswechsel eigentlich wieder gesundheitlich fit, ohne Verletzungen an den Start gehen konnte.
Ja. Ich glaube, das ist die große Krux von Menschen wie dir und mir, die dieses, das liegt in meiner DNA, dieses Durchziehen und ich mach was oder ich committe mich zu was und ziehe das dann auch durch auf allen Wegen, dass man sich dann selber vielleicht nicht eingestehen möchte, dass es vielleicht dann doch auch mal gut ist, einen Schritt zurückzugehen und ein bisschen rauszunehmen und zu sagen, okay, ich lasse mal fünfe gerade sein und ziehe halt nicht das durch, was auf dem Trainingsplan steht, sondern arbeite mit meinem Körper und nicht gegen ihn in dem Moment. Das wird, und das kann ich dir wahrscheinlich jetzt schon prophezeien, in deiner Selbstständigkeit genauso werden und sein, denn ich durfte das die letzten 5 Jahre ja auch erleben, wie mein eigener Sport einfach ein bisschen zurückstehen musste. Und das war auch für mich völlig in Ordnung, weil ich halt einfach das Hauptaugenmerk auf andere Dinge legen musste und dann gleichzeitig festgestellt habe, mir geht's nicht gut damit, einen starren Trainingsplan zu haben, der mich dann zusätzlich unter Druck setzt, weil ich ihn erfüllen möchte und nicht ständig irgendeine Trainingseinheit auslassen möchte. Und zeitgleich aber Verpflichtungen in der Firma habe, die bei mir in den letzten 5 Jahren einfach absolute Priorität genossen hat und alle Themen rund um die Firma, sodass man am Ende natürlich schon auch sehen muss, wie kommt man mental und auch körperlich gut und gesund durch diese Phasen. Jetzt hast du gesagt, du warst dabei eigentlich immer gut gelaunt. Ja, aber auch das muss man sich, glaube ich, erarbeiten, weil irgendwann ist halt so ein Weg auch einfach stressig. Und ich glaube, das stellt man dann immer mal wieder fest. Auch du hast dann am Ende der Marathonvorbereitung dann nicht deine Freude verloren. Aber ich kann mich an ein Telefonat erinnern, das ja, oder ein Gespräch, wo du gesagt hast, oh, jetzt wird es langsam schon zäh, ne?
Ja, also hinten raus, wenn die Umfänge dann immer größer werden und du dann so am Peak bist, bevor du dann in die Tapering-Phase übergehst, oh, da wird es schon hart dann irgendwann, ja. Ja, wenn du dann so deine 8, 9, vielleicht 10 Wochen in den Beinen hast. Und ich finde, man darf das auch nicht unterschätzen, was das zum einen körperlich mit dir macht, aber das ganze Mentale ja auch. Ja? Also es dreht sich ja schon ich würde nicht sagen alles, aber schon sehr, sehr viel, einfach nur um das große Ziel, um den Marathon, ja. Das hat auch viele, ich sag mal, im Sozialen, wie soll man das am besten sagen, Freundeskreise, die sehen dich, oder Freunde, die sehen dich einfach in der Zeit nicht ganz so oft, ja. Familie muss da dahinter stehen, ja, also das ist nicht nur du selber, der sich auf den Marathon vorbereitet, sondern da steckt ja auch in meinem Fall die Frau dahinter, die Familie, die einen da unterstützen, und ich finde, das darf man auch nicht vergessen.
Ja, absolut, also da kann man nur an alle, früher waren das ja unsere Spielerfrauen, heute sind es unsere Läuferinnen, Frauen oder Männer, wirklich nur den Hut ziehen. Also wenn ihr da dieses Hobby nicht teilt, das zu supporten und eure Partner da jeweils mitzunehmen oder sie bei ihrer Reise zu unterstützen, ist was unbezahlbar ist, weil diesen Stress zu Hause möchtest du ja nicht auch noch haben, jemanden zu Hause zu wissen, wo du genau weißt, der supportet dieses Ziel nicht oder der ist vielleicht ein bisschen traurig darüber, dass du so viel auf der Laufbahn oder im Wald beim Trainieren verbringst. Nee, da muss schon hundertprozentiger Support auch dahinter sein. Und im besten Fall holt man seine Liebsten dann auch im Vorfeld einfach ab, sagt, hey, würdest du mich bei diesem Ziel unterstützen? Und in aller Regel, sind wir mal ehrlich, ist es ja auch so, dass du da den Support bekommst und die Rückendeckung, zumindest mal für den Zeitraum der Marathonvorbereitung. Und jetzt hast du ja auch eine Phase, kannst du ja auch sagen, so, wo du wieder Papa sein darfst und dich wahrscheinlich auch wieder um dein Sozialleben kümmern darfst, ne?
Voll, ja. Ich finde es interessant, wie du es jetzt auch gesagt hast. Für mich gehört es, jedes hat so seine Phase. Ja? Ja. Also jetzt hast du deine 12 Wochen Vorbereitung, wo du dich auf den Marathon vorbereitest, wo sich viel einfach rund um das Marathongeschehen dreht. Aber du hast danach dann auch die Phase, wo du wieder Papa bist. Da hast du nicht die Laufschuhe an, sondern du hast mal die Hausschuhe wieder an.
Oder wechselst die Windeln, ne?
Genau das. Oder du hast den Kinderwagen draußen mit dabei. Ja. Oder du gehst mal, was ich auch immer sehr genieße danach, mal wieder laufen ohne Trainingsvorgabe. Mhm. Sondern du ziehst einfach mal nur die Laufschuhe an und denkst, keine Ahnung, wo es mich jetzt hin verschlägt oder wie lang, aber ich habe einfach mal Bock, ohne Vorgabe zu laufen.
Ja, safe.
Ja.
Gehen wir nochmal zurück zu deinem letzten Marathon, dem Gardasee-Marathon. Ich bin der Meinung, wir hatten damals über einen Sub-3 gesprochen. Wie war da die Zielsetzung und wo ist es letztendlich geendet? Und wie war deine Erfahrung beim Lauf?
Ja, die Sub-3, die habe ich nie offiziell ausgesprochen. Ich glaube, vom Training her und von meinem Leistungszustand würde ich behaupten, war ich ziemlich nah dran.
Ja, also kann ich auf jeden Fall so unterstreichen. Ich habe dich ja regelmäßig auch laufen sehen auf der Bahn. Da habe ich schon gedacht, okay, der Junge ist in Shape, das sieht gut aus.
Ja, genau. Also das würde ich so auch unterschreiben. Jetzt ist nur so, der Gardasee-Marathon ist vielleicht einfach auch nicht gemacht für neue Bestzeiten. Ja, der hat doch auch ein bisschen Höhenmeter drin. Und du hast ich hatte mit Sonne zu kämpfen oder in der zweiten Hälfte dann auch am Ufer mit ziemlich starkem Gegenwind. Und das sind halt so Faktoren, die du gerade in der
zweiten... Hast du nicht in der Hand, ne?
Die habe ich selber nicht in der Hand, ja. Und mit denen musst du dann halt auch klarkommen auf der Strecke, ja. Von dem her, die Sub 3 habe ich für den Gardasee-Marathon nie so offiziell ausgesprochen. Es ist trotzdem eine neue Bestzeit geworden mit 3 Stunden 12, auf die ich auch sehr stolz bin, dass es dazu gereicht hat. Aber die Sub 3 gehen wir vielleicht jetzt im Herbst an, ja.
Und bevor wir zum Herbstmarathon und zu deinen neuen Zielen kommen, vielleicht nochmal zum Gardasee-Marathon zurück. Ernährungstechnisch, wie lief das Carboloading ab? Gibt es da irgendwelche veganen Meals, wo du sagst, hey, die haben dir super geholfen, so deine Klassiker? Und auch die Frage zusätzlich noch, was hast du am Morgen vor dem Marathon gefrühstückt?
Also ich bin der klassische Fan von der Pasta-Party am Abend davor. Da gibt es Nudeln mit Tomatensauce, gab es in dem Fall am Abend davor. Ja, guck da inzwischen auch, dass man, also das ist, glaube ich, auch so ein Mythos, dass man sich da den Magen vollschlagen muss, ja.
Ja, du wachst morgens mit so einem richtigen, Bauch auf und denkst, wie soll ich jetzt laufen?
Genau, ja, das ist, glaube ich, bei ganz vielen im Kopf, dass man sich den Magen vollschlagen muss mit Pasta.
Ich glaube halt einfach, weil viele Leute nicht verstehen, dass Carboloading nicht am Abend davor anfängt, sondern 3 Tage davor beim Marathon, ne, und wie die Füllung der Glykogenspeicher eigentlich funktioniert. Nicht am Abend davor, sondern eben über die, wir fangen ja mit dem Carboloading-Protokoll donnerstags an und Wettkampf ist am Sonntag. Ne? So, und das ist ja eigentlich die Sache an der ganzen Thematik. Und dann gehen halt viele Samstagabend noch her und denken, boah, scheiße, ja eigentlich viel zu wenig gegessen die letzten Tage. Dann noch Stress, Marathon, Messe, die Anreise, vielleicht unterdessen einfach immer zu wenig gegessen. Und dann stellen sie fest, ja, eigentlich würde mir noch eine gute Portion Kohlenhydrate gut tun und essen sich dann so ein Food-Baby an.
Genau, ja. Und wichtig finde ich an der Stelle auch, trinken vergessen auch viele. Mhm. Also Carboloading ist das eine, die Tage davor, aber du solltest halt auch da schon anfangen, dich ordentlich zu hydrieren.
Ja, ja, safe, auf jeden Fall.
Genau, mein Go-To-Frühstück am Wettkampftag waren dieses Mal Reiswaffeln mit Banane und zum Süßen habe ich mir einfach ein bisschen Agavendicksaft noch drüber gemacht.
Ja, ich würde sagen, ein klassisches Marathon-Frühstück. Und da gelten ja die Regeln der Sporternährung, wie ihr wisst und auch in diesem Podcast sicherlich schon gehört habt. Also alles ist erlaubt, was funktioniert, und in dem Moment willst du ja einfach nur viel Energie auf wenig Raum in dich reinbekommen. Und dann funktioniert halt eben auch mal so ein Frühstück, wo du im Alltag wahrscheinlich sagen würdest, eher nicht zu empfehlen. Aber für dich hat es gut funktioniert. Wird es auch das Wettkampffrühstück deiner kommenden Marathons?
Ja, also ich habe keine Probleme damit gehabt. Von dem her kann gut sein, dass das im Herbst auch wieder mein Frühstück wird. Ja.
Und damit haben wir auch direkt den Übergang geschafft zu deinem Vorhaben im Herbst. Möchtest du schon drüber sprechen, was geplant ist?
Also offiziell angemeldet habe ich mich noch nicht, aber ich werde mich wahrscheinlich der Running Crew anschließen und werde mit denen mit nach Dresden gehen und da den Stadtmarathon mit denen gemeinsam laufen.
Das ist geil, weil ich glaube, da bin ich auch mit dabei.
Oh, sehr cool.
Ich will dieses Jahr schon auch nochmal Marathon machen, weil mein letzter war 27. Oktober 2019. Seitdem wird viel gearbeitet und mit der Firma machen wir jetzt eigentlich ganz gute Schritte dahin, zu sagen, okay, ich würde mir mal eine Marathon-Vorbereitung wieder zutrauen. Und dann hätte ich schon auch richtig Bock, mit der Running Crew durch Dresden zu laufen. Zum einen, weil ich Dresden noch nie gelaufen bin. Zum anderen, weil sicher das Erlebnis innerhalb von der Gruppe richtig cool ist. Und zum anderen, Dresden auch eine richtig, richtig schöne Stadt ist. Und ich kenne die Strecke zwar jetzt noch nicht, aber wenn ein Großteil an der Elbe entlang führt, bedeutet das natürlich auch, es müsste relativ flach sein. Was dann wiederum dafür spricht, dass man da auch einigermaßen flott laufen kann. Und dann könnte das ein richtig gutes Marathonwochenende werden.
Mit neuer Bestzeit vielleicht.
Ja, wollen wir mal hoffen. Wie wir uns dafür ernähren müssen, wissen wir ja jetzt und haben wir auch durch dich und deinen Auftritt aus dem FF-Podcast gelernt. Tim, ich danke dir an dieser Stelle schon mal für deine Zeit, für deinen Bericht über die Erlebnisse und die Erfahrungen mit dem Fit und Fröhlich Sporternährungsprogramm. Wir haben ja damals gesagt, wir machen jetzt Sporternährung Advanced. Also ich glaube, das macht am Anfang immer keinen Sinn, direkt dich mit Informationen zu überfrachten, die du dann in dem Moment auch noch umsetzen sollst. Ne? Also deshalb war das jetzt eigentlich ein schöner Evolutionsschritt, sage ich jetzt mal, in 2x3 Monaten, also 2x3 12 Wochen Vorbereitungen zu sagen, wir gehen Step by Step, wir fangen mal bei den Basics an, wir sprechen über Timing, wir sprechen über Nährstoffe, wir sprechen über Nährstoffzusammensetzung und dann auch die Frage, was macht eigentlich vor und nach so einem Training Sinn zu sich zu nehmen. Und dann sind wir im zweiten Teil auch nochmal tiefer reingegangen in das Thema Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, auch tatsächlich angepasste Kohlenhydratmengen in den jeweiligen Einheiten, Fueling und so weiter. Und das hat dann letztendlich auch zu einer neuen Bestzeit geführt und hoffentlich setzt sich diese Entwicklung auch im Herbst fort. Und mir macht es große Freude, dich dabei zu begleiten, als derjenige, der so ein bisschen dein Ansprechpartner in Sachen Ernährung ist, aber natürlich auch als jemand, der deine sportliche und athletische und jetzt auch unternehmerische Entwicklung super gerne und mit großer Freude beobachtet. So, mein Lieber, und weil wir ja im Aus dem FF-Podcast sind, kommst auch du nicht umher, mir die 5 fitten und fröhlichen Fragen meiner Gäste zum Ende einer jeden Podcast-Episode beantworten zu dürfen. Und wir starten mit der allerersten Frage. Was hast du zuletzt gegessen?
Das war gestern Abend eine Bowl. Machen wir tatsächlich ganz gerne. die wir uns dann selber zusammenstellen mit Couscous, Salat, bisschen Gemüse rein. Von den Proteinen her gucke ich, dass vielleicht noch Tofu oder Tempeh mit drin ist. Dann das Ganze mit einem Soja-Joghurt-Dressing. Meine letzte.
Und heute noch nichts gefrühstückt. 12.49 Uhr ist es, Leute. Und er sitzt hier und sagt, er hat noch nichts gefrühstückt.
Ah, tatsächlich war das Frühstück relativ mau heute Morgen mit einer Banane, Reiswaffel und einem Apfel.
Ah ja, okay. Also doch noch irgendwie, noch nicht am Hungertuch nagend heute. Was ist dein Lieblingsessen, wenn es nicht gerade... Reiswaffeln habe ich jetzt schon vernommen, ist so ein bisschen, sticht die Reiswaffel heraus? Was wäre es ansonsten?
Ich habe gar nicht so das klassische Lieblingsessen, aber was ich jetzt über den Winter ganz gern gegessen habe, war selber gemachtes Curry.
Ja. Geil, ja.
Gedünstetes Gemüse machst dir mit Kokosmilch, Tahin, ja, ein bisschen aufkochen, Reis dazu. Geht bei mir immer.
Ja.
Richtig lecker.
Curry bin ich auch ein großer Fan davon. Haben wir am Wochenende auch wieder einen großen Topf gemacht. Und ich habe einfach nur in die Schublade geschaut und gedacht, okay, was haben wir noch? Dann hatten wir da noch so Pilze aus der Dose. Hat meine Freundin aus Versehen gekauft. Aber ich habe gesagt, kannst du eigentlich nur einen Curry reinschmeißen oder auf eine Pizza? So, wir haben uns aufs Curry entschieden. Und dann war das so ein Allerlei. Und man muss sagen, es schmeckt einfach am Ende des Tages trotzdem immer irgendwie geil. Und du hast immer eine Variation. Es ist frisches Gemüse drin. Wir haben auch ein bisschen frisches Gemüse reingeschmissen. Und wenn du mal die Grundtechnik raus hast, dann hast du eigentlich ein gelingsicheres Ergebnis am Ende.
Absolut.
An welcher Stelle könnte deine Ernährung besser sein? Und die Frage natürlich immer zu verstehen mit einem kleinen Augenzwinkern. Aber ich glaube, wir haben alle so diesen einen oder vielleicht auch zwei Baustellen in unserer Ernährung.
Da tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer, weil ich glaube, von der Ernährung her bin ich schon ganz gut unterwegs. Aber von der Mahlzeitfrequenz her könnte ich vielleicht, da habe ich sicherlich noch Potenzial, dass ich mal aus 3 Mahlzeiten 5 oder 6 mache und mir das einfach besser über den Tag verteile. Mhm. Da habe ich manchmal schon Tage, wo vormittags dann echt wenig oder gar nichts war, wie zum Beispiel jetzt heute Morgen, haben wir ja gerade gehört. Ja, da habe ich mit Sicherheit noch ein bisschen Nachholbedarf.
Und was wäre dein wertvollster Ernährungstipp? Ich frage 4.
Boah, mein wertvollster Ernährungstipp. Ich finde, der gibt es auch nicht so diesen speziellen Tipp, aber einfach mal ein bisschen auch probieren. Und ich lebe auch so ein bisschen nach dem Motto Back to the Roots, also mal wegkommen von wirklich massiv verarbeiteten Lebensmitteln hin zu weitestgehend unverarbeiteten Lebensmitteln. Also schaut mal hinten auf die Verpackung drauf, was alles drin ist. Wenn da mehr wie 5 Zutaten drauf sind, dann mal hinterfragen.
Oder du einen Großteil nicht aussprechen kannst.
Genau. Also einfach nicht verrückt machen lassen und ein bisschen back to the roots kommen. Ja,
ist schon ein sehr schöner und wertvoller Tipp. Last but not least, Frage Nummer 5. Wenn ich an meine Kindheit erinnere, denke ich an dieses Essen.
Bei mir sind es ganz klar die Freibad-Pommes. bin nach wie vor noch hin und wieder großer Pommes-Liebhaber. Aber so wirklich die Kindheitserinnerungen, wenn du dann im Freibad warst, Sonne, da haben irgendwie die Freibad-Pommes immer mit dazu.
Freibad Herrenberg, oder?
Unterschiedlich, ja. In Herrenberg war ich viel. Wir waren aber auch schon in Böblingen, in Hildritzhausen.
Weil ich muss sagen, wir waren ja da noch im alten Freibad. Also ich war auch großer Freibadgänger, immer mit Saisonkarte. Weil da ging ja nach der Schule eigentlich im Sommer am meisten. So Rucksack kurz nach Hause gebracht und dann ins Freibad. Und dann war ich auch immer ein großer Freund. In Herrenberg im Freibad gab es immer jemanden, der Crepe gemacht hat. Und da habe ich immer auch ganz gerne mal Nutella-Crepe gegessen. Aber ansonsten, ja, Pommes ging natürlich auch immer. Und Eis durfte ja eigentlich auch nicht fehlen. Da ging schon ein Großteil des Taschengeldes immer drauf für die Verpflegung im Freibad.
Absolut, ja.
Tim, vielen lieben Dank nochmal für deine Bereitschaft, hier im Fit und Fröhlich-Podcast Rede und Antwort zu stehen. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Natürlich hast du, wie jeder Gast, die letzten Worte hier in dieser Folge. Ich danke dir als Zuhörerin schon mal fürs Zuhören und Einschalten. Und dann kommt auch in der nächsten Woche wieder, wie gewohnt, montags dein Aus dem FF-Podcast mit einer neuen Episode zum Thema gesunde, pflanzenbasierte, nachhaltige Und richtig leckere Ernährung. Vielen Dank.
Ja, ich habe gar nicht viel zu sagen. Vielen Dank dir auch für deine Zeit. Das war in der Vorbereitung jetzt auch wieder sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wenn wir uns dann mal wieder zusammensetzen und dann nicht über das Sportliche primär reden, sondern vielleicht dann auch in Sachen Existenzgründung uns dann
sehr,
unterhalten,
sehr gerne.
So von Unternehmer zu Unternehmer. Mhm. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ansonsten bleibt mir auch nicht viel zu sagen. Also vielen Dank dir für deine Zeit. Show me what you got. Find it on your block with that thing, about to let it go.